Alter, hier fahren die ganze Zeit Autos vorbei und ich denke die ganze Zeit, was die Autofahrer wohl denken. Haben die hier gerade ein Pornoset aufgebaut?
Ja, so ein bisschen Probleme mit der Affäre seiner Stieftochter, wie er dann wohl wiederum hatte. Und ja, die Frau dann auf ihn dann auch geschossen hat tatsächlich. Mittlerweile ist es auch dunkel. Der Mond ist aufgegangen. Wir gucken quasi so halb in den Hafen rein. Man könnte vermuten, es ist sehr neblig draußen, aber es sind einfach nur beschlagene Scheiben.
Lieder, der Musikpodcast.
Moin Leute, Liederabendzeit. Wir haben heute eine besondere Situation. Entweder ist der Ton heute total beschissen oder total super. Ich bin gespannt. Erstmal moin Jakob.
Moin Petzi, ich grüße dich zur 15. Folge von Liederabend.
Richtig, richtig. Ja, besondere Situation deswegen, weil wir im Auto sitzen.
Wir nehmen heute aus dem Auto auf und auch nicht in Bremen, sondern ja, Petzi, in deiner alten Heimat.
Genau, wir sind hier quasi in the middle of nowhere, mehr oder weniger. Wir sind zwischen Langen und Imsum, nennt sich das hier, und gucken in Richtung Hafen, also oder Bremerhaven, in den Hafen rein und sehen einen Haufen Containerbrücken.
Es hat auf jeden Fall, es ist Hafenromantik.
Genau, die Sonne ist gerade untergegangen, es ist ein wenig wolkig, ein wenig windig, so wie sich das gehört hier an der Küste. Ja.
Ja, es war deine Idee, die du mir wirklich, wir sind schon in Bremerhaven eingefahren, da hattest du es mir noch nicht gesagt und es hatte tatsächlich schon so Antrag-Vibes. Ich wusste nicht, mal spätze mir jetzt heute einen Antrag. Dem ist nicht so. Ich bin auch etwas erleichtert, so gern ich ihn auch habe. Aber Petzi hat mir heute mal so ein bisschen seine alte Heimat gezeigt.
Genau.
Und find's mega spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass ja vielleicht auch so ein paar Leute zuhören, die jetzt vielleicht mit Bremen und dem Umland nicht so vertraut sind. Aber jeder Bremer weiß, dass ja Bremerhaven und auch so, dass das Umland so ein bisschen belächelt wird. Aber ich muss sagen, nachdem Petzi mir so gezeigt hat, wo er aufgewachsen ist, wo er mal ein Trinken war und ja, wo er sich allgemein so aufgehalten hat, muss ich sagen, es ist doch eine...
Bist positiv überrascht von Bremerhaven. Also
ist eine nette Gegend, beziehungsweise du hast ja auch schon betont, du kommst ja nicht aus Bremerhaven.
Richtig.
Also du kommst aus Langen und das gehört ja zum Landkreis.
Ja, der fairerweise ist es wirklich direkt angrenzend. Du hast auch gesagt, huch, jetzt sind wir schon in Cuxhaven wieder.
Ja, das ist wirklich so ein fließender Übergang.
Fließender Übergang, genau.
Ich glaube, die Shell-Tankstelle ist die Grenze.
Richtig,
ne?
Genau. Naja, also wie gesagt, ein bisschen rumgefahren durch Bremerhaven. Ich habe dir den Hafen gezeigt, das habe ich dir noch gezeigt. Ja, die alte Bürger sind wir einmal durchgefahren. Ja, so ein paar Spots. Ich sag mal so, Bremerhaven hat auch mehr zu bieten als seine hohe Arbeitslosigkeit.
So. Und ja. Das Klimahaus und das Auswandererhaus sind auch ganz nett für einen Tagesausflug, wenn es mal regnet und stürmt.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Warum wir uns aber eigentlich versammelt haben oder warum es eigentlich gehen sollte, nicht der Tourismus-Podcast, jetzt nachdem wir irgendwann mal den Promi-Podcast auflösen oder einführen wollten. Wir wollen über Musik sprechen. Tatsächlich muss ich noch mal eben eine Sache, bevor wir überhaupt zum eigentlichen Thema kommen, noch mal ansprechen. Und zwar, was ist denn da im Moment in den Charts los?
Du.
Also seit anderthalb Monaten ist ein Frauenname in aller Munde, Delilah.
Und es ist keine Eric Clapton-Cover-Version.
Genau, da wollte ich auch noch mal ganz kurz, habe ich heute im Radio gehört, das Eric Clapton Unplugged-Ding. Also dann nimmst du so ein Unplugged-Ding auf und dann hast du die ganze Zeit im Hintergrund irgendeinen Typen, der am Jubeln immer ist, bei jedem einzelnen Riffanschlag von Eric Clapton. Für die Ewigkeit auf Platte gebrannt, weiß ich nicht, fand ich irgendwie immer so ganz schwierig, wenn du da mal so einen sehr forschen Menschen im Publikum hast, wenn man weiß, dass da eine gute Aufnahme bei rauskommen soll. Nervt mich immer.
Hast du aber, glaube ich, auch stellenweise bei Nirvanas MTV Unplugged, also ich glaube jetzt nicht so extrem wie bei Eric Claptons Layla, aber jetzt bei The Man Who Sold the World ist da ja, auch einer, der da rumhut. Und
bisschen unangenehm auf jeden Fall.
Ja, ich finde es auch immer schwierig, aber wir sind wahrscheinlich einfach nur Spießer.
Wahrscheinlich, genau. Nee, und nochmal, um auf diese Layla-Geschichte zurückzukommen. Oder Layla, ist es ja. Layla, nicht Layla. Jetzt ist heute ein neuer Song rausgekommen.
Wieder ein Frauenname.
Wieder ein Frauenname. Und der Text ist nochmal schlechter, sag ich jetzt einfach mal, oder beschissener als der von Layla. Wie heißt sie noch? Ich hab's
schon Olivia. Wieder.
Olivia, genau, Olivia. Auf Platz 2, Layla immer noch auf Platz 1. Dafür hat Andrea Berg auch nochmal eben Platz 1 in den Albumcharts mit dem neuen Album rausgehauen. Also Schlager ist angesagt. Wir müssen vielleicht in Richtung Schlager mehr gehen. Das scheint zu ziehen, das Ding.
Ja, das wurde uns ja tatsächlich auch letztens live face-to-face vis-à-vis mitgeteilt, dass wir noch mehr in den Mainstream gehen müssen. Das nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen. Wir müssen natürlich immer schauen, wie weit können wir gehen.
Richtig, genau.
Ohne uns selbst zu verraten.
Ohne unser Gesicht zu verlieren. Nee.
Aber in diesem Zusammenhang, Leute, wenn ihr Kritik habt oder Vorschläge, immer her damit.
Gerne. Wir sind gerne im Austausch über, über Instagram. Liederabend.
Der reflektierte Podcast.
Liederabend.podcast. Schreibt uns gerne. Sprecht uns an.
Alter, hier fahren die ganze Zeit Autos vorbei und ich denke die ganze Zeit, was die Autofahrer wohl denken. Haben die hier gerade ein Pornoset aufgebaut? Und
ich glaube tatsächlich, man kann uns nicht großartig sehen. Also.
Okay, also die Scheiben, ja doch, bei mir beschlägt die Scheibe auch ein bisschen.
Also wenn die Folge abrupt endet, ihr wisst Bescheid.
Ja. Aber so, was haben wir denn heute auf dem Zettel? Also wir haben schon besprochen, die aktuelle Chartsituation besprochen. Hast du irgendwelche anderen Sachen, die dir diesen Monat musikalisch irgendwie über den Weg gelaufen sind?
Nee, nicht wirklich. Also das Ding ist, ohne jetzt vorweg der Folge so die Luft rauszulassen, wir müssen uns heute ein bisschen ranhalten, weil Patsys Laptop-Akku muss halten.
Ja, der hält. Ich bin da ziemlich zuversichtlich.
Ich glaube auch, der gute Aldi-Laptop. Nee, Media. Aber sonst, ich war ja vor einigen Wochen bei Iron Maiden und du ja quasi auch.
Stimmt, im 5. Stock meines Arbeitsgebers.
Und ja, das kann man aber so aus meiner Sicht relativ schnell abhaken. Iron Maiden, wenn man die Band mag, wenn man die Musik mag, dann war es, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gelungener Abend. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Glücklicherweise am Ende auch nicht ganz so heiß wie am Tag.
Ja, also tagsüber, es war ja wirklich mal wieder so eine Hitzewelle, wie sie momentan ja ganz Deutschland immer mal wieder erreicht. Ich glaube 34 Grad.
34 Grad zwischendurch, ja.
Und Einlass war um 16 Uhr. Da habe ich noch gearbeitet. Ich bin dann so um 17.30 Uhr da angekommen. Dann waren es immer noch mucklige 30 Grad, aber was ich echt cool fand und dafür auch mal Shoutout an den Veranstalter, es gab kostenlose Wasserstellen, alle Besucher durften Plastikflaschen bis zu 0,5 Liter mitnehmen und dafür dann an diesem Hähn nonstop, so oft man wollte, Wasser auffüllen und das war auch bitter nötig.
Also,
es sind auch genug Leute kollabiert, die es, glaube ich, bei dem heißen Wetter ein bisschen zu sehr haben krachen lassen. Ich will darüber auch nicht urteilen. Ich habe das oft genug selber unterschätzt. Aber ja, es ist immer gut, auf sich aufzupassen.
Das stimmt.
Und genug Wasser zu trinken.
Pass auf solchen, gerade bei Open Air, wenn die Sonne auf euren Schädel brät, muss man immer ein bisschen aufpassen.
Gerade jetzt auch. Na gut, ich glaube, jetzt geht es ja so langsam zu Ende, so die Festivalsaison.
Oh, Wacken ist heute angelaufen. Wacken. Oder gestern? Gestern angelaufen? Nee, gestern, glaube ich, ne? Ja, und was haben wir denn? Irgendwas kommt noch, glaube ich. Nee, Deichbrand ist auch schon durch.
Rock am Ring
auch. War schon, ne? Alles. Ja.
Hurricane.
Auch, alles so schon
die,
durch.
So die wichtigen Sachen sind durch.
Ich glaube, noch so ein paar Elektro-Dinger sind demnächst noch. Und Nature One oder so.
Stimmt, und Fusion, glaube ich, auch, ne? Also mir hat auf jeden Fall letztens irgendjemand auf der Arbeit Karten fürs Fusion angeboten.
Nein, danke.
Ich muss arbeiten. Nö, aber ansonsten, wie ist das?
Erstmal so, ja.
So von mir.
Ja, also Iron Man kann ich auch noch mal eben sagen. Ich habe es ja aus dem 5. OG meines Arbeitgebers mir angeguckt. Und ja, ich bin nie so ein riesen Iron Maiden-Fan gewesen, muss ich fairerweise sagen. Und ja, es ist halt...
Martialisch.
Ja, ja, genau.
Eddie.
Vorband Powerwolf hat mir jetzt nicht so zugesagt.
Aber die hast du ja, glaube ich, leider nicht mitbekommen. Airborne. Die sind eine Bank. Die sind einfach eine Bank. Ich mag den Sänger. Ich habe den Namen gerade auch gar nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht. Der hat auf jeden Fall Feuer.
Ja, immer oberkörperfrei, gießt immer Bier ins Publikum. Solche Leute sind mir immer sympathisch. Also. Nee, hat mega viel Spaß gemacht. Und was ich nur, also vielleicht das noch so ganz kurz dazu, was ich nur immer so krass finde, und das ist ja nicht nur bei Iron Maiden so, sondern auch so bei Bands wie AC/DC, Metallica, Guns N' Roses. Ich finde, das sind gar keine Bands mehr. Das sind ja irgendwie
Unternehmen. Unternehmen, genau, so, ja. Gerade bei Metallica finde ich es ganz krass irgendwie.
Das sind ja wirklich so Geschäftsunternehmen so, ja. Und Merchandise, Pipapo.
Das ist schon. Ich finde es halt so krass. Ich hab das ja live miterlebt, wie da die Bühnengeschichte und dieses ganze Ding aufgebaut worden ist. Das wird ja Tage vorher schon hingebastelt und so. Und am Ende schlägt er dann irgendwann die Band auf, nimmt die Gitarre in der Hand, spielt er ihr Set von 2 Stunden oder 2,5 Stunden und dann dackeln die wieder ab. Ne? Also das ist ja wirklich, ja, weiß ich nicht. Also die müssen sich ja quasi um nichts mehr kümmern, außer dass sie halt Musik machen müssen.
Ja, wenn du irgendwie einmal diesen Status erreicht hast, also ist, wir mussten da ja, glaube ich, auch mal bei Tool, als wir beide bei Tool waren, drüber unterhalten.
Ja.
Du warst ja, glaube ich, eher nicht so, aber ich meinte zu dir, ja, so dieses Tourleben, ich stelle mir das schon geil vor. Also klar, ich natürlich glaube, auch anstrengend,
genau.
Und aber wenn du so, wie gesagt, so einen bestimmten Status erreicht hast.
Also, ja, ich glaube, es ist auf Dauer anstrengend. Also so Welttourneen und so. Also
und das auf jeden Fall. Und ja. Ich glaube, du, es ist auch einsam, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber ich glaube, der Zug zum Rockstar-Sein ist für uns beide abgefahren.
Oh, du, Helge Schneider ist, glaube ich, mit 45 noch berühmt geworden. Also ich glaube, da ging es bei ihm erst richtig los.
Und das ist Deutschlands größter Rockstar.
Ja, wir haben heute Albumtausch uns vorgenommen.
Yay.
Wer will starten? Willst du starten? Soll ich starten?
Mir ist es tatsächlich völlig egal.
Ich würde ganz gerne, dass du startest.
Okay. Ja, das stimmt. Das passt auch ganz gut.
Passt ganz gut, glaube ich.
Warum wir heute hier sind.
Genau, das ist einer der Gründe.
Und ich glaube, deswegen würde ich auch nur mal ganz kurz das Album erwähnen, was du mir gegeben hast.
Ja.
Und dann würde ich vielleicht erstmal dir das Wort übergeben, weil du hast vorhin auf der Fahrt hierher eine Geschichte mit mir geteilt, die ich sehr schön finde und ja, die es, glaube ich, würdig ist, auch hier im Podcast erwähnt zu werden. Wenn du das natürlich
möchtest. Ja, klar, also das hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen vorbereitet, in Anführungsstrichen.
Also, es geht um Tracy Chapmans selbstbetiteltes Debütalbum Tracy Chapman aus dem Jahr 1988.
Richtig, genau. Das Album habe ich dir gegeben. Erstmal kann man, glaube ich, so vorwegnehmen, es ist halt eine Bank. Also es gibt keinen Song darauf, der kein Hit ist. Unterschreibst du so, denke ich mal, ne?
Ja, also da ist wirklich kein Filler bei, nur Hits.
Ja, nee, und wenn ich an dieses Album denke, dann hat dieses Album für mich einen Geschmack, beziehungsweise ein Geruch tatsächlich auch. Bei mir schmeckt dieses Album nach riecht nach Gewürztee von Yogi und schmeckt nach Dominostein. Hört sich strange an, aber ist tatsächlich so, weil mir dieses Album so um die 92er über den Weg gelaufen ist. Und zwar in der Weihnachtszeit, wenn wir bei meinem Vater zu Weihnachten oder am Wochenende dann gewesen sind, hat er dieses Album am Laufen. Und ja, das ist, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Wir sind eben durch den Hafen gefahren. Das war auch so ein bisschen mein Plan, das so ein bisschen dich da so reinzuführen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir sind früher als Kinder immer auf der Rückbank gewesen oder sind durch den Hafen nachts gefahren, die Lichter überall, du hast überall dieses Treiben im Hafen. Und dann, wenn du nach Hause gekommen bist, kommst du in ein warmes Zuhause und dann steht da der Yogi-Tee, die Dominosteine auf dem Tisch. Und dann hat mein Vater also in meiner Erinnerung zumindest, halt dieses Album angemacht und ich war so 8 Jahre oder so und habe natürlich null verstanden, was die Texte angeht und wirklich nur reinweg die Musik mitgenommen. Und da mein Vater immer so sehr audiophil gewesen ist, also sehr, eine sehr, sehr gute Stereoanlage gehabt und das Album sehr, sehr, sehr gut produziert ist, ein bisschen zu leise abgemischt, aber sehr, sehr gut produziert, konnte ich mich natürlich als 8-Jähriger wirklich hauptsächlich nur auf die Musik dann beschränken. Und da ist für mich, glaube ich, so das erste Mal klar geworden, ey, ja, so muss Musik klingen. Also so gut kann Musik klingen. Und ja, das ist so für mich so, ja, wie gesagt, dieses ganze Setting durch den Hafen vorher fahren, von draußen aus dem Kalten ins Warme, dann so ein bisschen dieser Weihnachtsvibe und dann das Album. Das ist für mich bis heute irgendwie Tracy Chapman mit ihrem Album Tracy Chapman, also selbst betitelt, von 1988. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Story drumherum.
Ja, finde ich total stark und auch immer schön, wenn man Musik immer mit irgendwas verbindet. Also das habe ich auch bei ganz vielen Songs oder Alben. Es sind nicht immer schöne Dinge, sondern auch mal schlechte oder traurige. Aber ich finde es prinzipiell immer cool, wenn man, ja, wenn Musik so von Erinnerung getragen wird. Und
ach so, genau, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Das ist natürlich eine schöne Erinnerung in meinem Fall gewesen.
Ja, ja.
Ich glaube, das hat man aber auch so ein bisschen rausgehört.
Typisch weihnachtlich.
Ja, es ist kein Weihnachtsalbum, aber es ist halt irgendwie, verbinde ich das damit.
Ja, nee, finde ich total schön. Und ich traue mich, das mal gar nicht so richtig zu erzählen, weil ich immer Sorge habe, dass das so despektierlich klingt, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. So mit meiner ersten Erinnerung an Tracy Chapman ist, dass ich im Auto meiner Eltern saß und wir irgendwo hingefahren sind und das Radio lief und dann kam, ich meine, es war Talking About Revolution und ich dachte halt wirklich, das wäre ein Mann.
Ja.
Diese Stimme. Diese Stimme ist ja schon wirklich sehr besonders und prägnant.
Wenn man dann das Cover dann auch noch dazu sieht, wird man nicht direkt davon überzeugt, dass es vielleicht sich um eine Frau halten könnte.
So. Genau, also. Und wie gesagt, ich meine das irgendwie überhaupt nicht böse oder so. Aber ja, auf jeden Fall stand für mich erstmal diese Stimme im Vordergrund. Und das war für mich halt so dieses Erkennungsmerkmal. Und hab mir dann aber auch ein paar Jahre später eben genau dieses Debütalbum gekauft auf CD.
Blöblich.
Und ja, kann eigentlich auch nur unterschreiben, was du schon angedeutet hast. Auf diesem Album sind meiner Meinung nach wirklich nur Hits. Also da sind, wie sagt man, no filler, all killer.
Ja. Ja.
Und ich mag auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dahinter, beziehungsweise ich mag, das ist mir eigentlich viel wichtiger zu sagen, ich mag vor allen Dingen Tracy Chapman als Mensch, zumindest so, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt, wenn sie denn mal auftritt. Sie hat sich in den letzten Jahren ja wirklich total rar gemacht.
Richtig, ja.
Und ihr Debütalbum erschien am 5. April 1988. Das Ding war allerdings der ganz große Durchbruch kam erst 2 Monate später bei einem Auftritt zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela. Das
ist einfach so krass, finde ich.
Und Tracy Chapman hat mal in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, sie verdankt Nelson Mandela alles. Also sie ist auch eine große Bewunderin dieses, ja, Politikers und in meinen Augen ja auch Freiheitskämpfers.
Ja.
Ich würde aber auch so weit gehen und sagen, ein bisschen verdankt sie ihren Durchbruch aber auch Stevie Wonder.
Beziehungsweise seinen Technikern.
Genau, seinen Technikern. Weil bei diesem besagten Festival oder zu dieser Veranstaltung zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela das war genau 1988,
ja.
Sind wirklich großartige Stars aufgetreten wie Sting, Phil Collins, Harry Belafonte, Peter Gabriel oder auch Whitney Houston und eben auch Stevie Wonder und Tracy Chapman. Und Tracy Chapman ist schon mittags aufgetreten und hat ihren Song Talking About Revolution gespielt. Und wenig später sollte dann am Nachmittag, glaube ich, Stevie Wonder auftreten. Das Ding war nur, dass die Festplatte mit der Programmierung für sein Zinnklavier geklaut wurde. Also, wie du schon sagst, technische Probleme.
Technische Probleme.
Und dann kam der Veranstalter panisch auf Tracy Chapman zu und meinte, ey, kannst du da nicht irgendwie einspringen? Und ja, dann hat sie nochmal zwei Songs zum Besten gegeben, nämlich Fast Car und Across Lines.
Auch nur in Akustik tatsächlich.
Genau, sie stand ganz alleine auf der Bühne, nur mit ihrer Akustikgitarre. Und als sie mittags schon Talking About Revolution gespielt hatte, da ist das Publikum schon komplett eskaliert. Und diese beiden Songs, eben Fast Car und Across the Lines, waren dann eben nochmal so dieses I-Tüpfelchen. Und ja, über diesen spontanen Moment hat Tracy Chapman mal in einem Interview gesagt: In jenem Moment musste ich auf die Bühne rennen und zog mein Gitarrenkabel hinter mir her. Wenn ich mir die Aufnahme heute anschaue, sehe ich, wie unvorbereitet ich war. Der Vorteil, für Lampenfieber hatte ich schlicht keine Zeit.
Ja. Geil.
Und ja, dieser Auftritt hat sich dann halt auch tatsächlich in den Verkaufszahlen des Albums niedergeschlagen. Also in den ersten zwei Monaten, sprich bis zu diesem Auftritt, hat sich das Album 250.000 Mal verkauft, was ja jetzt, finde ich, für ein Debütalbum auch echt okay ist. Naja, aber nach dem Auftritt ging es über 1 Million Mal über den Tisch und ich glaube, bis heute sind bis zu... Genau, Patsy zeigt mir gerade 14 Millionen. Ich habe sogar von bis zu 20 Millionen verkauften Exemplaren.
Weltweit, ne?
Genau, und das ist halt auch für ein Debütalbum eben wirklich eine sehr, sehr stolze Zahl.
Ja, einfach mal, also dreimal Gold, 52 mal Platin, einmal Diamant, ist schon strong.
Auf jeden Fall, ist eine Hausnummer. Und ja, ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl bei der Recherche, dass Tracy Chapman mit ihrem Debütalbum auch so zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil so Ende der 80er hatten die Leute, glaube ich, auch keinen Bock mehr so auf diesen Glamrock und
Sinti
und so dieses, ja, wie soll ich das sagen, so dieses blank geputzte, glatt geleckte, ja, da hatten die Leute einfach genug von. Und ja, da trat eben diese schüchterne, zurückhaltende Frau auf mit ihrer Akustikgitarre und ja, sang über Armut, Rassenhass, Existenzängste. Es geht ja auch ganz, ganz viel um,
ja, um Klassenunterschiede.
Klassenunterschiede, dass der American Dream eben nicht für alle gilt. Darum geht's ja in Fast Car unter anderem.
Ja.
Und ja, das stieß halt eben wirklich auf sehr, sehr großen Anklang.
Interessanterweise finde ich, ist, wenn man die Texte heute hört, ist es immer noch 30 oder über 30 Jahre noch genauso relevant wie damals Ende der 80er.
Auf jeden Fall.
Also ich sag mal so, wenn jetzt nicht vor ein paar Jahren diese Black Lives Matter Geschichte gewesen wäre, oder sagen wir es mal, das passt immer noch genauso ganz gut in diese Black Lives Matter Diskussion, die wir bis heute haben, teils ja Polizeigewalt in den Staaten und so weiter und so fort. Hieß ja damals Anfang der 80er, Ende der 80er, ja auch gerade in Los Angeles, glaube ich, relativ viel auch stattgefunden hat.
Das sagt sie eben auch selber, dass sich bis heute leider kaum was geändert hat an den Themen, die sie damals und ja auch teilweise bis heute, da kommen wir noch zu, in ihren Song
kritisiert,
besungen hat und immer noch besingt. Und interessant zum Hintergrund des Debütalbums fand ich auch, dass sie schon immer Musik gemacht hat und auch während des Studiums in Medford. Und das lief über ein Stipendium. Ich meine, sie hat Anthropologie und auch Afrikanistik studiert. Ich hoffe, das stimmt. Hat das halt über ein Stipendium bekommen und hat das auch total gerne gemacht. War auch eine sehr gute Studentin und ist dann aber auch abends in Cafés oder Bars mit ihren selbst komponierten Songs aufgetreten. Und ein Kommilitone von ihr war der Sohn eines Mitbegründers eines Plattenlabels und war ja. Feuer und Flamme, sie zu engagieren, beziehungsweise sein Vater. Aber sie wollte das gar nicht. Sie wollte halt
ihr Ding durchziehen.
Ja. Zitat, ich wollte lieber weiter studieren, meinen Master in Anthropologie machen und mir dann einen Job suchen. also auch da, wie ich finde, total bodenständig.
Ja, super bodenständig. Aber was du auch schon sagst, man sieht da so die wenigen Interviews, die sie gibt, wenn man sie da sieht bei YouTube, habe ich mir jetzt ein, zwei Sachen angeguckt, die ist halt super schüchtern und
total.
Guckt immer so auf den Boden, ist aber immer fröhlich oder freundlich dabei. So. Also ist ganz, ganz lieber Mensch, so denk ich immer so.
Total. Also sie hat auch in einem Interview gesagt, sie steht eigentlich nie gerne im Mittelpunkt, außer auf der Bühne. Und das hat mich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen erleichtert, weil das zeigt dann ja auch, dass sie auf jeden Fall glücklich ist mit dem, was sie macht.
Mhm.
Aber klar, auch als weltberühmter Star kann man natürlich auch schüchtern sein. Glücklicherweise konnte der Kommilitone und sein Vater sie dann doch überreden, ein Album aufzunehmen. Und genau daraus entstand dann halt Tracy Chapman, das Debütalbum 1988. Und ich finde es spannend an dem Album, da würde mich auch mal interessieren, wie dir das geht. Die Songs sind ja schon sehr ähnlich. Also so, wenn es ums Genre geht, dann reden wir über Folk.
Ja.
Vielleicht ab und zu mal so ein paar leichte Ausflüge in Blues oder Pop. Aber trotzdem finde ich, dass es da halt so gewisse Unterschiede gibt, so, weil ich finde, so, es startet mit, also das finde ich halt auch so, so krass. So mit was für Bangern kann ein Album beginnen? Tracy Chapman, ja. Track 1, Talking About a Revolution. Track 2, Fast Car. Track 3, Across the Lines. Und dazu muss man halt auch sagen, die nachfolgenden Tracks stehen den ersten drei auch in nichts nach.
Nee.
Und aber ich finde so die ersten drei.
Das sind schon echt ja Banger, was du schon sagst.
Genau,
ja.
Die starten halt eher so zurückhaltend und spartanisch arrangiert mit Akustikgitarre und dann bei Fast Car dieser charakteristische Bass und die Drums. Dann diese wunderschöne A Cappella-Nummer Behind the Wall. Und dann, ja, diese ultra krasse Ballade, Baby, Can I Hold You?
Ja, richtig. Weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist, als ich Fast Car nochmal gehört habe, der geht ja knapp 5 Minuten, 4 Minuten 58 Sekunden. Das erste Mal, dass der Refrain einsetzt, ist nach 2 Minuten erst.
Ja.
Das finde ich, das ist super ungewöhnlich. Also
total, aber ich finde, meiner Meinung nach ist das halt auch so ein Zeichen dafür, dass sie halt auch wirklich Geschichten erzählt in ihren Songs.
So, genau. So wie so eine Einleitung erstmal passiert und dann.
Genau, das hast du, finde ich, halt auch häufig bei Bob Dylan oder so. Dass, ja, man nimmt erstmal so ein bisschen Anlauf.
Ja,
und genau. dann geht es halt richtig los. Und
welches Genre tatsächlich eben noch so ein bisschen rausgenommen hast, ist so ein bisschen, hatten wir eben auch Reggae. Und zwar bei She's Got Her Ticket.
Ne? Genau, da wäre ich jetzt auch noch zugekommen.
Achso, sorry. Ich wollte dir nicht vorwegnehmen.
alles gut. Hm? Nee, dann kommt ja vorher noch Mountains of Things.
Ja.
Und ich finde, der sticht so ein bisschen raus. Also ich finde, das ist auch so ein guter Track, aber so dieses Arrangement mit den Percussions, das hat schon fast so was Karibisches irgendwie.
Genau, ich habe mich immer gefragt, weil ich es einfach auch nicht weiß, was das für ein Instrument ist. Das muss ja irgendein Sinti, ein Sinti-Piano oder irgendwas sein.
Genau, oder jetzt fehlt mir gerade was. Oder es gibt doch auch
Steel Drums?
Genau, ich glaube, ich suche gerade ein Wort und es könnte sein, dass es Steel Drum ist.
Ich glaube, Steel Drum klingt aber noch ein bisschen anders.
Ja, also der sticht halt so ein bisschen raus, aber ich find ihn trotzdem gut. Genau, und dann, wie du schon sagst, She's Got Her Ticket. Irgendwie so ein
bisschen
beschwingter Reggae.
Ja.
Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und dann auch so Tracks wie Why oder For My Lover gehen so in die Richtung Blues, finde ich. Jo. Wobei, können wir uns ja nachher nochmal anhören, auf der Rückfahrt.
Durch den Hafen vielleicht.
Wenn wir jemals wieder nach Hause kommen.
Vorher meint ihr einen Antrag.
Der Anfang von For My Lover erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Heart of Gold von Neil Young. Also,
oh, da muss ich nochmal, ja, weiß ich, ja.
Wie gesagt, können wir nachher nochmal hören und ihr natürlich auch, wenn ihr mögt. Vielleicht hört ihr das ja gar nicht raus, aber vielleicht wisst ihr ja auch genau, was ich meine, hoffe ich.
Dazu sage ich auch immer nochmal wieder ganz gerne, ich werde die Links zu den Alben in der Podcast-Beschreibung mit reinsetzen, dass ihr da direkt einfach nur draufklicken müsst und dann kommt ihr dahin. Mhm. Also perfekt. Ganz einfach geregelt.
Ich glaube, heutzutage sagt man sogar in den Shownotes.
Entschuldigung, in den Shownotes, ja.
Ja. Genau, und dann die letzten beiden Tracks. Da finde ich es irgendwie, ob das so gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Aber dann habe ich so das Gefühl, dann geht es wieder so ein bisschen runter. Das Arrangement wird so ein bisschen zurückgeschraubt mit If Not Now. Genau, geht es wieder so in ruhigere Bahn und For You ist dann ja auch wieder so eine reine Akustik-Gitarrenversion. Aber und auch Ding, ein echt, wunderschöner
wollte Track. Wollte ich gerade sagen, ich habe es gestern Abend nochmal gehört, als ich hier meine Notizen gemacht habe und es ist einfach ein Monster-Song. Also das sind so die Songs, wo ich tatsächlich auch so ein bisschen schlucken muss und hin und wieder mal so eine kleine Träne vielleicht so ein bisschen verdrücken muss, weil es einfach, weil die so... Ja, so schön sind einfach die Songs.
Also, absolut, absolut. Und ja, deswegen kann ich wirklich nur sagen, ein Hammeralbum, das man von vorne bis hinten so durchhören kann. Und ja, keines der nachfolgenden Alben von Tracy Chapman war so erfolgreich wie ihr Debütalbum. Aber trotzdem möchte ich da auch gerne aus meiner Sicht sagen, dass die qualitativ trotzdem echt wirklich alle sehr, sehr hochwertig sind. Crossroads, auch
Telling Stories.
Telling Stories, genau. Where You Live mit diesem Hammer-Track Change. Genau, ja, das ist der erste. Das ist auch so ein, ja, so ein treibender Track.
Was ich krass finde, ist mir heute auch nochmal wieder aufgefallen. Wusste ich zwar irgendwie, aber hatte ich irgendwie schon wieder fast verdrängt. Crossroads ist einfach mal ein Jahr nach dem Debütalbum rausgekommen. Und das musst du erstmal, du haust da so ein Monster am Anfang raus und dann kommt direkt das nächste Monster hinterher. Also das ist schon echt krass.
Ja, also die Frau hat auf jeden Fall abgeliefert, beziehungsweise jetzt schon länger nicht mehr. Ihr letztes Album Our Bright Future ist von 2008. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten uns irgendwann mal darüber unterhalten, von wegen so, ja, hoffentlich bringt sie noch mal ein Album raus.
Ja.
Weil sie hat sich ja wirklich sehr, sehr rar gemacht. Das letzte richtig große Lebenszeichen war, ich meine, es war 2015. Da hat sie ein Greatest Hits Album rausgebracht. Und der einzig neue Track war das Benny King Cover Stand By Me.
Genau.
Was ja auch wirklich... Leute in meinem Umfeld sagen, es ist der perfekte Hochzeitssong.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ja, wie gesagt, wir beide haben uns ja auch schon häufiger darüber unterhalten, oh Mann, es wäre echt cool, wenn sie nochmal
tourt
und ein Album rausbringt. Aber für alle, denen es genauso geht, ich glaube, ich kann euch ein bisschen beruhigen, weil in einem Interview mit dem Spiegel vor ein paar Jahren wurde sie gefragt, ja, was sie denn so treibt, weil sie hat sich ja schon ziemlich zurückgezogen und ihre Antwort ist, ich bin glücklich in San Francisco, einer der schönsten Städte Amerikas, zu leben. Oft bin ich am Strand oder gehe wandern, bin in der Natur unterwegs und auch gern unter Menschen. Ich will mich nicht zu Hause verbarrikadieren müssen, sondern am Leben teilnehmen, denn nur da finde ich neue Themen und Inspiration für meine Lieder. Und eines ist auch klar, für die Rente bin ich definitiv noch zu jung.
Ja, siehst du, das ist doch mal eine Aussage, da kann man mit leben.
Das macht echt ein bisschen Hoffnung. Also ich glaube, sie ist jetzt Mitte, Ende 50.
Ja.
Also ja, ich habe wirklich sehr große Hoffnung und freue mich wirklich sehr darauf, wenn sie nochmal ein neues Album rausbringt und oder auf Tour geht, weil Ich habe sie noch nie live gesehen und stelle mir das wirklich echt großartig vor. Das muss
auch so eine kleine Clubtour oder sowas. Das gerade in so einem kleinen Rahmen ist das, glaube ich, Wahnsinn. Mhm. Wenn die da vorne mit einer Akustikgitarre ganz alleine steht. Ich glaube, das ist großartig. Was ich noch eben ganz kurz erwähnen möchte, an alle Musiklehrer da draußen, ich finde, dieses Album muss standardmäßig mit in den Musikunterricht. Das gehört da einfach rein. Also nicht nur musikalisch gesehen, sondern auch rein politisch gesehen und so weiter und so fort. Also da kannst du, glaube ich, Doktorarbeiten drüber schreiben, über das Ding.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja, und damit wäre ich erstmal durch.
Jo. Wollen wir mal eine kurze Pause oder wollen wir direkt durchziehen? Wir sind jetzt bei halbe Stunde ungefähr.
Vielleicht ganz, ganz kurz Pause. Mein Fuß ist nämlich eingeschlafen.
Auch das noch, mein
Gott. Auf dem Rücksitz.
Ja. Dann machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
Bis gleich.
Da sind wir wieder. Zweite Runde. Liederabend, Folge 15. Heute wieder Albumtausch. Und wir haben eben schon komplett einmal Tracy Chapman und ihr erstes Album aufgearbeitet, würde ich sagen, beziehungsweise auch so ein bisschen um die Person Tracy Chapman. Und jetzt kommen wir zu dem Album, was du mir gegeben hast. Möchtest du sagen, welches es ist?
Es ist von Bobby Womack das Album The Bravest Man in the Universe aus dem Jahr 2012. Auch schon 10 Jahre her.
Krass. Also ich muss dazu sagen, das ist wahrscheinlich super peinlich, ich kenne Songs von Bobby Womack oder kannte Songs von Bobby Womack, habe mich aber nie mit dem auseinandergesetzt, also nie tiefergründig und so. Deswegen will ich mal ganz kurz eben Dwayne Womack, geboren 1944, mal eben ganz kurz einmal so ein bisschen umreißen. Kam aus Cleveland, US-amerikanischer Singer-Songwriter. Hat so Einflüsse von Soul und R&B im Prinzip mitgestaltet. Kommerziell hat er die größten Erfolge in den 70ern und 80ern gehabt. In den 80ern fing er an mit seinem Bruder, Entschuldigung, in den 60ern fing er an mit seinem Bruder Cecil. Ist das richtig? Cecil heißt er, ne?
Cecil.
Oder Cecil, ja. Die Band The Womack Brothers zu gründen, die relativ früh von Sam Cooke entdeckt worden ist und der auch direkt einen Plattenvertrag dann irgendwie verschaffte und dadurch so ein bisschen die Band so ein bisschen weg von der Kirchenmusik kam und mehr so kommerzielle Musik tatsächlich gemacht hat in den 60ern. Also tatsächlich so ein bisschen so die Vorreiter R&B, Soul, so die Richtung. Neben der Musik muss man bei Bobby Womack aber wissen, er hat auch ein sehr, wie sagst du immer noch ganz gerne, der hat gelebt.
Der hat gelebt, genau.
Neben der Musik immer wieder mit Skandalen in seinem Leben zu tun gehabt. Unter anderem heiratete er, nachdem Sam Cooke Anfang der 60er verstorben ist, heiratete er 64 seine Frau, die irgendwann so ein bisschen Probleme mit der Affäre seiner Stieftochter irgendwie dann wohl wiederum hatte und die Frau dann auf ihn dann auch geschossen hat tatsächlich. Merkwürdiger Typ. Auch diese Beziehung mit seiner Stieftochter oder mit der Stieftochter ging dann auch überhaupt nicht weiter und witzigerweise hat dann sein Bruder später wiederum geheiratet.
Das ist also
sehr, sehr merkwürdige Familienverhältnisse auf jeden Fall. Eigentlich kann man fast sagen, oder kann man sagen, der Lebensweg von Bobby Womack war eigentlich durchgehend von Drogenproblemen überschattet. Im Laufe seiner Karriere hat er aber auch tatsächlich echt mit Größen wie Mick Jagger, Keith Richards, Stevie Wonder, Rod Stewart, Janis Joplin, Elisa Franklin und später Lana Del Rey und Damon Albarn von den Gorillaz zusammengearbeitet. Also er hat schon, also auch wenn man ihn so wahrscheinlich nicht wahrgenommen hat, hat er schon echt einen echt fetten Einschlag auch so in der Musikwelt gehabt. 2012 wurde dann bekannt, dass er an Darmkrebs erkrankt ist und im Folgejahr teilte er mit, dass er auch schon offensichtlich, vermutlich, komme ich gleich später noch dazu, wohl an Alzheimer erkrankt ist.
Wie, genau, da gibt es auch eine ganz tragische Anekdote irgendwie, weil da wurde er mit einem Preis ausgezeichnet für The Bravest Man in the Universe. Und also das kann man ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Das Album hat eben Damon Albarn produziert. Ja. Und bei seiner Dankesrede wollte er auch eben Damon Albarn erwähnen und hat dann aber irgendwie den Namen Damien Miller gesagt. Ja. Oder so. Und das war dann so erster Ausläufer eben dafür. Und ja, irgendwie im Nachhinein finde ich irgendwie ganz, ganz traurig.
Ganz tragisch, ja. Und tatsächlich ist er 4 Monate nach seinem 70. Geburtstag 2014 am 27. Juni denn auch in Kalifornien gestorben. Kommen wir zum Album. Also, als du mir das gegeben hast, wie gesagt, ich hatte mich vorher überhaupt nicht mit Bobby Womack auseinandergesetzt und ich habe es durchgehört und habe gedacht, ey, was ist denn das für ein Ritt? Also, das war so mein erster Gedanke. So, was zum Teufel hast du mir da mitgegeben? Also, weil.
Ja, ich wollte dich mal ein bisschen herausfordern.
Und das kann man wirklich auch so festhalten. Dieses Album ist stellenweise wirklich fordernd. Sehr, sehr unterschiedliche Songs von der Art, von der Machart.
Von der Struktur.
Von der Struktur sehr, sehr wild, will ich nicht sagen. Man hört schon, dass da so ein Typ wie David Albarn mitgearbeitet hat oder dran gearbeitet hat auf jeden Fall. Oder auch so Einschläge hatte. Ich finde, wir haben so ein paar Songs mir mal rausgenommen oder rausgesucht, unter anderem halt den Titeltrack, The Bravest Man in the Universe, beginnt so mit Streichern und einem Sample von einer Frau eingesprochen, The Bravest Man in the Universe. Das ist sehr, ja, muss man hören wahrscheinlich, ist sehr schwer zu erklären irgendwie. Sehr komische Atmosphäre fängt der Song irgendwie an, finde ich.
Ja, und dann setzt halt so ein unfassbar fetter
Bass, genau. Fest, so. Und dann hast du aber in diesem Beat die ganze Zeit halt immer im Hintergrund auch so eine Akustikgitarre, die läuft. Also der Song ist, das hört, wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das an, als wenn ich den total schlecht machen möchte. Aber das ist überhaupt nicht so, weil der Song, da gibt es unfassbar viel drin zu entdecken, finde ich. Weil
also der muss irgendwie aus 30 Spuren bestehen.
Also mindestens wahrscheinlich sogar eher mehr. Sehr, sehr bedrückend in dem Song finde ich tatsächlich dieses Piano, was dann immer einsetzt. Mhm, und ja. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich direkt mich an einen Song erinnert, musste das dann auch direkt nochmal nachhören und das hört sich jetzt total bescheuert an und wahrscheinlich passt das auch, also du kennst ihn wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht, den Song von Sabrina Setlur.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, tatsächlich, aus dem Album von 1999, Wer bist du? Das hat einen ähnlichen Vibe.
Okay.
So, auch mit diesem Piano.
Ja.
Da habe ich direkt nochmal nachgehört und ja, so schlecht, also so daneben lag ich dann tatsächlich am Ende doch gar nicht. Und also wenn man die Stimme von Bobby hört, also die ist halt großartig. Ne? Also ja. Das ist echt eine Wahnsinnsstimme. Und im Song, also im Titeltrack, musste ich auch tatsächlich direkt an Paolo Nutini denken.
Okay.
Sagt ihr was?
Ja, der sagt mir auf jeden Fall.
Ja, genau. Und der hat einen Song, der nennt sich Iron Sky. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, von welchem Album das ist. Ist aber noch nicht so alt, 2014 oder so, glaube ich, rausgekommen. Und da hört man sehr viele Parallelen irgendwie, finde ich so. Ich finde, der Song ist echt sehr cool. Und irgendwann setzt noch so ein fetter E-Bass die ganze Zeit im Hintergrund ein. Und der treibt diesen Song auch noch mal irgendwie auf ein ganz anderes Level. Mhm. Denn irgendwie. Also, wie gesagt, ich brauchte tatsächlich mindestens 5 bis 7 Durchläufe, bis ich diesen Song komplett begriffen hatte. So rein strukturell und auch so. Und man, es ist, also, und das kann ich auch vorwegnehmen, dieses ganze Album ist wirklich ein Grower. Also,
erleichtert mich so, schon
genau,
ein bisschen.
Genau. Im ersten Durchgang habe ich gedacht, what the fuck? Was soll das? So, ne? und dann kommen so ein paar Sachen immer wieder so Bruchteile dazu und dann guckt man sich auch noch so ein bisschen die Texte an, komme ich gleich auch noch mal zu, wo das dann wirklich so ein bisschen sich auflöst, das Ganze. Dann gibt es den vierten Song, der tatsächlich mit Lana Del Rey auch zusammen produziert ist.
Daglu Reflections.
Der, genau. Und der, der orientiert sich tatsächlich so ein bisschen am Titeltrack, so vom Setting, würde ich mal sagen. Also ja, ist schon relativ ähnlich. Und da finde ich tatsächlich, und das würde ich, interessiert mich auch mal deine Meinung, ich finde, es ist nicht die beste Performance von beiden. Also nee, sowohl von Bobby als auch von Lana am Ende.
Nee, also Lana
war zu dem Zeitpunkt ja gerade richtig fett mit ihrer Summertime-Szene, sag ich jetzt mal, am Laufen.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, da hast du komplett recht. Das war kurz nach ihrem Debüt.
Genau.
Genau, und ja, ich finde, auf dem Track macht sie eben das, wofür sie ja von ihren Kritikern immer kritisiert wird und wo ich immer gerne sage, ja, wenn du irgendwie mal ein komplettes Album von ihr hörst, macht sie das eben nicht. Aber da ist es halt wirklich so, dass sie ihre Lines so dahin nuschelt.
Genau.
So ist es halt. Ich meine, man weiß natürlich auch nicht, was im Studio da so abgeht. Vielleicht wollten sie das ja
auch. Vielleicht haben die auch gar nicht zusammen aufgenommen. Das weiß man leider nicht.
Genau, aber so ist es halt ganz monoton. Und bin ich voll bei dir. Ist definitiv nicht der stärkste Track auf dem Album.
Ja, auch hier kommen wieder so Einsprecher-Samples irgendwie zum Tragen von irgendwelchen wahrscheinlich wichtigen Leuten. Häufig wird da ja dann irgendwie so ein Martin Luther King irgendwie so im Hintergrund laufen gelassen. Konnte ich nicht genau rausfinden, woher das Sample kommt. So. Dann gibt es zwei Songs, wo ich echt sage, ey, nee, geht nicht.
Okay.
Und zwar Song 9 und Song 11. Und zwar ist es einmal Love is Gonna Lip You Up.
Ja, wusste ich.
Finde ich furchtbar. Finde ich furchtbar, den Song. Ist getrieben von so einem Synthie-Beat die ganze Zeit. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und mit Abstand einer der schlechtesten Songs auf dem Album. Und dann Jubilee genauso. Mhm. Ähnliche Songstruktur, auch so gesintied irgendwie. Mhm. Geht gar nicht. Also wie gesagt, getrieben von irgendwelchen Synthie-Beats. Tatsächlich, und das ist mir, deswegen sage ich, das ist ein Grower-Album, ist mir das beim ersten, beim zweiten, beim dritten und beim vierten Mal durchhören nicht aufgefallen, dieser Song. Deep River.
Mhm.
Mit Abstand der stärkste Song, finde ich, also aus meiner Perspektive gesehen, auf dem Album, auch relativ kurz nur. Song 3 ist das denn. Und da hörst du wirklich die Stärken von Burg. Also du hast einfach
nur... Da steht seine Stimme so im Vordergrund.
Du hast seine Stimme im Fokus, du hast nur eine Akustikgitarre und ich habe mich mal so ein bisschen, habe ich dir ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen durch das Werk von Bobby Womack versucht zu hören, was nicht in zwei Wochen zu machen ist, sage ich jetzt mal, weil es einfach so viel ist über die Jahre. Und da hört man tatsächlich, oder würde ich sagen, da hörst du den Bobby Womack aus den 60ern irgendwie am besten raus.
Ja.
Ich finde es wirklich großartiger Song. Ohne Schnickschnack, Akustikgitarre, nur die Stimme richtig aufs Beste reduziert und ja, ganz stark auf jeden Fall. Was würdest du oder was sind für dich so die Signature-Songs auf dem Album?
Also erstmal finde ich, dass das Album The Bravest Man in the Universe so eine ganz gute Zusammenfassung von Bobby Womacks Karriere auch ist, weil wir hatten uns da ja auch gerade nochmal so in der Pause drüber unterhalten. Ich bin jetzt auch, weiß Gott, kein Bobby Womack-Experte, aber ich hatte so bei der Recherche so das Gefühl, okay, diesem Mann sind echt so ein paar Hits gelungen, aber so der ganz große Durchbruch, der war halt nie. So sein Bruder Cecil hat zusammen mit seiner Frau Linda so ein ziemlich erfolgreiches Produzentenduo gebildet, Womack and Womack. Und die hatten vor allen Dingen diesen einen großen Hit, Teardrops. Sagt dir jetzt wahrscheinlich so ad hoc nichts, aber wenn du den hörst, dann wirst du den auf jeden Fall erkennen. Das ist halt so ein klassischer Disco-Track aus den 80ern.
Okay.
Aber sowas hast du ja bei Bobby Womack irgendwie nicht so. Ich bin mir relativ sicher, wenn du jemanden auf der Straße einen Track von Bobby Womack vorspielen würdest, dann würde ich sagen, kenne ich
irgendein
nicht.
Irgendein Typ, ja.
Irgendein Typ, genau.
Ja.
Und trotzdem hat dieser Mann eben sehr gute Alben gemacht, aber eben auch, muss man so sagen, eher nicht so gute. Und um jetzt da wieder den großen Kreis zu schließen, und ich finde, das bildet halt The Bravest Man in the Universe eben ganz gut ab. Du hast da wirklich meiner Meinung nach richtige Killer-Tracks drauf, aber eben auch, wie du schon sagst, Lover's Gonna Give You Up.
Furchtbar. Furchtbar. Ich weiß nicht, also ja.
Also zu meinen absoluten Favoriten gehört zum einen Stupid.
Mhm.
Finde ich mega.
Ja.
Auch das hat ja so ein Interlude,
ja,
mit Jill Scott-Heron, von dem ich auch,
stimmt,
großer,
genau,
großer Fan bin. Das war ja so ein Spoken-Word-Künstler. Und das will ich eben nutzen, um wirklich jedem Hörer sein Comeback-Album von 2011, I'm New Here, zu empfehlen. Wirklich sehr, sehr cool. Kurz darauf ist er leider verstorben. Und den zweiten Track auf dem Album, Please Forgive My Heart,
okay,
finde ich großartig. Wobei hier auch so das Ding ist, was du auch schon angesprochen hattest. Alter, wie viele Spuren sind da drauf?
Keine
so,
Ahnung.
Und du hörst den Song und glaubst irgendwie jetzt endlich alle Instrumente,
genau, gefunden
zu haben, dann fadet er aus und plötzlich setzt noch eine Akustikgitarre ein und spielt so ein kleines Riff. Mhm. Und was ich aber bei dem Track eben so gerne mag, ist halt natürlich vor allem der Track, die Lyrics. Wenn du dich für etwas entschuldigen willst und du weißt, es reicht halt nicht, und gerade so die ersten Zeilen finde ich, also ja, sind für mich persönlich irgendwie total wichtig. I could try to say I'm sorry, but that won't be quite enough to let you know the pain that I feel. So, und das ist so, wow, das ist so etwas auf den Punkt bringen, was sich nicht auf den Punkt bringen lässt.
Mhm.
Und das macht für mich unter anderem eben einen guten Song aus. Und ja, deswegen sind für mich so die beiden wichtigsten Tracks eben Please Forgive My Heart und Stupid.
Ja, also ich muss, wenn ich das ein Fazit dazu ziehe, also wie gesagt, über die Stimme gibt's absolut keine zwei,
nein,
Meinungen, null, absolut großes Kino, so, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, das Konzept ist mir nicht ganz klar, was dieses Album für ein Konzept verfolgt hat. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er wollte nochmal eben alles raushauen, bevor er wirklich komplett Matsch in der Birne ist, was seine Krankheit angeht. Ist so ein Gefühl, mhm, für mich gewesen, weil in vielen Songtexten kommt dann auch so waiting for the day to bring me the light. Also man hat das Gefühl, so er hat sich da schon mit arrangiert, dass es demnächst zu Ende gehen wird.
Oder er wusste vielleicht auch schon mehr,
genau,
oder hat mehr gefühlt.
Genau, die Alzheimer-Geschichte wurde ja erst wirklich bekannt 2013, da war das Album schon ein Jahr lang draußen. Oder mit dem im Song mit Lana, So My Only Memories, I Watch Them Fade Away, Fade and Fade Away. Ja, das ist, ich glaube schon, dass das so ein bisschen darauf schließen lässt, dass er schon mehr wusste zum Zeitpunkt und wirklich jetzt nochmal schnell alles raushauen wollte, was er so, noch im Hinterkopf hat, so, ne?
Aber meinst du nicht vielleicht auch, dass gerade so, ich würde es schon fast dieses Überproduzierte auch eben dem Stil von Damon Albarn zuzuschreiben ist,
absolut,
weil so ein bisschen die Anekdote dazu ist ja, dass Damon Albarn Bobby Womack ja tatsächlich so ein bisschen reaktiviert hat. 2010 kam das Gorillaz-Album Plastic Beach raus und da ist Bobby Womack auf zwei Tracks vertreten, einmal Stylo zusammen mit Mos Def und Cloud of Unknowing. Und wer mal wirklich die komplette Spannbreite von Bobby Womack erfassen möchte, der sollte sich, wie Patsy schon sagte, Deep River anhören.
Ja.
Und auf dem Gorillaz-Album Plastic Beach den Song Stylo.
Ja.
Das ist so... Also der Mann kann kreischen. Das ist...
Ist so. Das ist echt, echt gut. Also wirklich, wirklich gut. Interessant, wirklich, ja, diese Geschichte mit Damon Albarn, dass da irgendwie, ja...
Das ist, also der muss den Typen ja wirklich geliebt haben.
Genau, und witzigerweise, und da komme ich auch noch gleich, wenn wir unsere Tracks für die, oder unsere Songs für die Tracklist noch droppen wollen, komme ich auch noch auf eine Künstlerin, die auch auf dem Album vertreten ist. Und zwar, und jetzt muss ich mich echt zusammenreißen, weil ich diesen Namen, ich muss es nochmal ein bisschen größer ziehen. Fatoumata Diawara. Vorletzter Song auf dem Album, die ist da so ein bisschen mit gefeatured und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was die so rausgebracht hat und die hat halt witzigerweise auch, nachdem der Song rausgebracht worden ist, relativ viele Sachen dann auch noch wieder mit Damon Albarn gemacht.
Mhm.
Also gibt es da irgendwie so eine Kreuzverbindung irgendwie, ja, zwischen den beiden?
Na gut, Damon Albarn ist natürlich auch mega vernetzt, ne?
Ja.
Also gerade so diese Gorillaz-Alben, da geben sich auch wirklich die Stars der Stars, die klingen
ist so, ja.
Ne? Also das macht ja irgendwie auch, finde ich, immer so ein bisschen den Charme aus. Okay, wen konnte er jetzt diesmal reaktivieren?
Ja.
Aber
also insgesamt würde ich, also
genau, so wollte ich dich nämlich gerade fragen.
Insgesamt, also ich finde, es ist ein absoluter Grower. Es ist halt keine Struktur, aber es ist ein Album, was man definitiv in Teilen sehr, sehr gut hören kann. Meine Frage wäre nochmal, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Also wie bist du auf Bobby Womack gekommen? Wie bist du auf das Album gekommen? Also
Tatsächlich über meinen Vater.
Ha, witzig. Ja, da schließt sich für heute der Kreis so ein bisschen.
Genau, bei dir bei Tracy Chapman und bei mir bei Bobby Womack. Also ich... ja, bezweifle doch stark, dass ich ohne meinen Vater auf Bobby Womack gestoßen wäre, der ein mega großer Soul- und Funk-Fan ist. Prince ist sein allergrößter Liebling. Also ich bin auch sehr prägend mit der Musik von Prince aufgewachsen. Und es muss ja im Jahr 2012 gewesen sein, brachte mein Vater dieses Album mit nach Hause. Und mein Vater ist ebenso wie deiner ein sehr, sehr audiophiler Mensch,
ja,
und hat auch eine sehr, sehr fette Anlage. Und dann dröhnte bis nach oben in mein Zimmer dieser fette Bass vom Titeltrack. Und ich dachte, was ist das denn? Und
ja,
hab mir dann, er hat es sich eben auf CD geholt und ich habe es mir dann auch regelmäßig angehört und habe mir dann später auch, als ich schon lange ausgezogen war, dann auch die Platte geholt. Und genau, von daher...
auch ein gutes Albumcover übrigens.
Witzig, gut, dass du es sagst. Wollte ich dich nochmal fragen, wie findest du das Cover? Weil ich hatte es auch schon häufiger, du kennst das ja bei mir von zu Hause, an meiner Wand hängen,
genau,
wo ja viele meiner Platten hängen. Und ganz, ganz viele Leute meinten schon, die bei mir zu Besuch waren, es ist voll eklig.
Ja, wer das Cover nicht kennt, kann ja auch gleich nochmal nachgucken. Der Finger, also der Daumen ist so...
Das stimmt was nicht.
Das sieht so aus, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ich habe selber mal versucht, ob ich den auch so hingebogen bekomme. Keine Chance.
Der muss gebrochen sein,
glaube ich. Also sieht auf jeden Fall seltsam aus, wie er den Finger hält oder den Daumen vielmehr.
Aber gefällt dir gut?
Ich finde es gut.
Okay.
Das ist ein cooles Album, cooles Cover.
Ja, schön. Aber das freut mich ja, dass ich dich so ein bisschen herausfordern konnte.
Wie gesagt, ich liebe ja sowas, wenn ich es beim ersten Mal nicht verstanden habe, dann versuche ich es beim zweiten Mal noch. Also es gibt ja wirklich auch so Alben, die man wirklich direkt in die Tonne wirft oder in die Ecke wirft. Gut, jetzt habe ich den Anspruch gehabt, jetzt wollte ich es auch wirklich verstehen. Wollte wissen, warum du es mir gegeben hast. Aber es ist auf jeden Fall interessant gewesen. Also werde ich auf jeden Fall nochmal wieder irgendwann wieder drauf zurückkommen. Ist jetzt nicht ein Album, wo ich jetzt sagen würde, das lege ich mir jetzt jede Woche aus irgendwelchen Gründen auf.
Nee, das ist klar. Dafür ist das aber irgendwie
Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Album auch. Also,
okay.
Also, und das, ja, das klingt auch irgendwie so abwertend, aber es ist
alles gut.
Weil es halt so sehr, sehr vielschichtig ist, vielleicht auch einfach.
Ja.
Ja. Wir kommen zur Playlist, oder hast du noch irgendwas?
Nö, ich würde dann jetzt auch zu den Songs für die Playlist übergehen, aber überlasse dir gerne den Vortritt.
Tatsächlich würde ich, ja, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts damit weg, ich gucke mal eben bei dir.
Nicht abgucken.
Ey, tatsächlich würde ich von Bobby Womack Deep River raufhauen.
Mhm.
Habe ich dir was weggenommen?
Nee, hast du nicht.
Sehr gut. Und von Tracy Chapman Mountains of Things.
Mhm.
Und die eben angesprochene, nicht aussprechlich, ich versuche es nochmal, Fatua Mata Diawara mit Money Tour Money, französischer Song.
Mhm.
Wir haben letztes Mal schon einen französischen Song auf der Playlist gehabt.
Petit Pays.
Genau. Ist so ein bisschen... Ja, Spoken Word zum Teil, aber eine coole Melodie auf jeden Fall. Sollte man, also kann man auf jeden Fall mal reinhören.
Kenne ich nicht, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Ja.
Genau, ich möchte meine Tracks für die Playlist zunächst einmal noch mit einer Podcast-Empfehlung starten.
Oh, ja.
Und zwar dem Podcast Dark Secret von Nina Lenzen und Friederike Goldkamp. Die beiden sehr coolen Frauen verbinden die Themen Promis und True Crime, sprich, was geht in Hollywood und anderswo an dunklen Dingen so ab. Ich finde es super, super spannend. Ich finde es immer total cool, wenn man einen Podcast neu entdeckt, bei dem schon einige Folgen draußen sind und dann kann man das wirklich so richtig durchbingen, ohne die Sorge zu haben, oh nee, jetzt muss ich irgendwie, ich glaube,
wieder warten für eine Woche.
Alle oder? 2 Wochen veröffentlichen die beiden
ja.
Eine Folge und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich höre es wirklich total gerne, super recherchiert, super erklärt. Großes Kompliment an dieser Stelle. Und ich höre das so kreuz und quer. Und als letztes habe ich die Folge über O.J. Simpson gehört. Oh. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich mir für unsere Playlist den Song von Jay-Z, The Story of O.J. wirklich ein unfassbar cooler Track. Und ich kann nur jedem empfehlen, hört euch das ruhig auf Spotify an. Aber schaut euch auch das dazugehörige Musikvideo an. Dann kriegt der Song gleich nochmal ein komplett anderes Flair. Also
bei YouTube?
Bei YouTube, genau. genau, bezogen auf die Alben bzw. die Themen, die wir heute besprochen haben, von Tracy Chapman, nehme ich gerne She's Got Her Ticket und Bobby Womack, Please Forgive My Heart. Und ja, nochmal ein bisschen in Erinnerung an das Konzert droppe ich.
Völlig aus.
Stimmt, das fehlt mir jetzt erst so.
Und jetzt noch eine Runde Slayer.
Angel of Death. Von, nein, nicht ganz so schlimm, finde ich. Von Iron Maiden, Revelations. Und dann, oh Gott, das war schon in der letzten Folge so, ne, dass ich irgendwie songmäßig völlig eskaliert bin. ich muss gestehen, ich bin unfassbar beeindruckt von dem neuen Album von Beyoncé.
Habe ich nicht gehört.
Renaissance oder ich weiß jetzt nicht, wie man es im Englischen ausspricht. Renaissance. Aber ich sage jetzt einfach mal Renaissance. Beyoncé, klar, irgendwie eine Künstlerin, die man immer automatisch so mitkriegt. Aber Alter, dieses Album ist so fett produziert und da stimmt einfach alles und ich habe es jetzt 2-3 Mal durchgehört und ich weiß noch nicht, ob ich es komplett cool finde, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Tracks, die ich sehr cool finde, unter anderem Cuff It und den würde ich auch noch auf unsere Playlist droppen und damit wäre zumindest ich fertig für heute.
Ja, Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, würde ich fast sagen. Im Prinzip haben wir alles abgearbeitet, was wir abarbeiten wollen. Mittlerweile ist es auch dunkel. Der Mond ist aufgegangen. Wir gucken quasi so halb in den Hafen rein. Man könnte vermuten, es ist sehr neblig draußen, aber es sind einfach nur beschlagene Scheiben.
Wir müssen hier gleich mal alle Türen aufreißen.
Genau, mal den Muff hier rauslassen.
Kein einziges Auto fährt über die Landstraße.
Nee, mittlerweile ist es sehr dunkel geworden, ja.
Und wenn das so weitergeht, haben wir hier bald unseren eigenen True Crime Podcast.
Ja, ich auch, Mensch. Jetzt kann ich dir ja sagen, das ist die letzte Folge.
Freunde, es hat mir Spaß gemacht. Ab jetzt wird das hier eine One-Man-Show mit Patsy. Viel Spaß, er ist wirklich ein guter. Ja. Nein, Leute.
Bleibt stabil.
Genau.
Hört weiter ordentlich Musik. Hört uns weiter, empfehlt uns weiter.
Schreibt uns gerne jederzeit auf Instagram.
Ja, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Was gibt's noch zu sagen?
Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Ja. Und trinkt für uns einen mit.
Reingehauen.
Ciao, ciao.
Tschüss.